SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Gleichbehandlung von Regenbogenfamilien. Auch wenn sich eingetragene PartnerInnen trennen, gilt das Kinderbesuchsrecht, sagt das Bundesgericht. Die Gegnerschaft ist da gegen das Covid-19-Gesetz, denn der Bundesrat erhält in der Pandemie mehr Macht damit. Doch wo bleiben die Befürworter der Abstimmungsvorlage? Überraschende Resultate aus der Untersuchung der Belästigungsvorwürfe beim Westschweizer Radio und Fernsehen. Der bekannte Fernsehmoderator Darius Rochebain habe sich strafrechtlich nichts zu Schulde kommen lassen, warum trotzdem zwei Chefs gehen müssen. Afghanistan muss alleine weiterschauen. Die USA ziehen die Truppen zurück, die NATO auch. Welche Folgen hat dieser Schritt für das Land? Wir fragen den Experten, der lange in Afghanistan für die EU und die UNO gearbeitet hat, im Tagesgespräch. Rendezvous zur Sendung begrüßt Sie Ivana Pribakovic. Eine Scheidung ist schwer, besonders wenn auch Kinder involviert sind. Wenn sich Mami und Papi scheiden lassen wollen, sollen beide Elternteile ihre Kinder weiterhin sehen können. Umgekehrt haben auch die Kinder das Recht, weiterhin Kontakt zu beiden Eltern zu haben. Jetzt hat das Bundesgericht bestätigt, dieses Recht gilt auch für eingetragene Partnerschaften. Ein wichtiger Entscheid für Regenbogenfamilien. Bundesgerichtskorrespondentin Nicole Marti.
Das Bundesgericht stärkt den Regenbogenfamilien den Rücken. Auch wenn eine eingetragene Partnerschaft in die Brüche geht, soll der Kontakt zu den gemeinsam aufgezogenen Kindern möglich sein, und zwar für beide Elternteile. Das Bundesgericht hält in seinem Urteil fest, dass die Gerichte auch bei der Trennung von gleichgeschlechtlichen Paaren ein offizielles Besuchsrecht erlauben können. Für Maria von Kennel, die Geschäftsführerin des Dachverbands Regenbogenfamilien, ist dieses Urteil eine gute Nachricht, eine sehr gute sogar.
Also die Freude ist riesig. Es ist ein wichtiger Bundesgerichtsurteil, wo aufzeigt, dass die originäre Elternschaft von Regenbogenfamilien anerkannt wird und somit auch das Recht des Kindes auf Kontakt mit seinem zweiten Elternteil gestärkt wird.
Diese originäre Elternschaft für gleichgeschlechtliche Paare gibt es in der Schweiz eigentlich nicht. Wenn zwei Männer oder zwei Frauen zusammen Kinder großziehen, gilt nur der leibliche Vater oder die leibliche Mutter von Anfang an als Elternteil. Und trotzdem sagt das Bundesgericht jetzt, wenn die Kinder ein gemeinsames Elternprojekt waren, wenn beide Partnerinnen oder Partner die Kinder aufgezogen haben, dann geht es den Kindern wohl in den meisten Fällen besser, wenn sie nach der Trennung den Kontakt zu beiden Elternteilen halten können. Im konkreten Gerichtsfall ging es um zwei Genferinnen, die dank einer Samenspende im Ausland drei Kinder haben. Bei der Auflösung der Partnerschaft wurde der einen Frau dann kein Besuchsrecht gewährt. Das Bundesgericht hat diesen Entscheid nun aufgehoben und das Genfer Gericht muss den Fall noch einmal neu beurteilen. Dieser Entscheid sei auch ein Zeichen dafür, dass es in der Gesellschaft einen Wandel gebe, sagt Maria von Kennel von der Dachorganisation Regenbogenfamilien.
Die soziale Akzeptanz gegenüber allgemein Familienvielfalt ist stärker und somit wird die Lebensrealität von Regenbogenfamilien auch als eine mögliche von vielen Familienformen wahrgenommen und auch respektiert.
Während die Schweiz also darüber diskutiert, ob die Ehe für alle eingeführt werden soll, ob gleichgeschlechtliche Paare Eltern sein können, rückt das Bundesgericht die eingetragene Partnerschaft bereits näher an die Ehe. Auf alle Fälle dann, wenn Kinder im Spiel sind.
Nicole Marti. Welche Bundesräte und Bundesrätinnen reisen nächste Woche nach Brüssel, um mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über das Rahmenabkommen zu diskutieren? Auf diese Frage gibt es nun eine Antwort. Korsinka Wietzel.
Bundespräsident Guy Parmelin reist alleine nach Brüssel. Das bestätigte Bundesratssprecher André Simonazzi auf Twitter. Ziel des Treffens sei es, die Gespräche auf politischer Ebene wieder aufzunehmen. Zudem bestätigte er das Datum. Das Treffen findet am 23. April statt. Die Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU harzen seit einiger Zeit. Die Schweiz fordert Nachbesserungen in mehreren Bereichen, etwa beim Lohnschutz. Ein weiteres Mitglied der Corona-Taskforce verlässt das Beratergremium des Bundes, und zwar Dominique de Kerve, Neurowissenschaftler an der Universität Basel. Auf Twitter schreibt er zur Begründung, das politische Korsett der Taskforce verhindere die dringend notwendige wissenschaftliche Aufklärung. Außerdem hält de Kerve die jüngsten Lockerungsschritte des Bundesrats für einen Fehler. Schon bald werde man einen hohen Preis dafür bezahlen, auch psychischer Natur, schreibt der Neurowissenschaftler de Kerve. Im Corona-Jahr 2020 ist der Stromverbrauch in der Schweiz gesunken um 2,6% verglichen mit dem Jahr 2019. Besonders gering war der Stromverbrauch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr, wie die Zahlen des Bundesamts für Energie zeigen. Dafür gebe es neben den Folgen der Pandemie-Maßnahmen auch weitere Gründe. So musste 2020 wegen der Temperaturen an weniger Tagen geheizt werden. Ein weiterer Grund für den geringeren Stromverbrauch seien Effizienzsteigerungen. Nicht nur der Stromverbrauch, auch die inländische Stromproduktion ging 2020 zurück um 2,7%. Ins Ausland. Bei Schüssen in einer FedEx-Lagerhalle im US-amerikanischen Indianapolis sind laut Polizeiangaben mindestens 8 Menschen getötet worden. Wie eine Polizeisprecherin weiter mitteilte, wurden zudem Personen mit Schusswunden in Spitäler gebracht. Unter den Toten sei auch der Schütze. Über das Motiv ist derzeit nichts bekannt. In Hongkong sind 9 Demokratieaktivistinnen und Aktivisten zu Haftstrafen verurteilt worden, darunter der Medienunternehmer Jimmy Lai. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt. Das entschied das zuständige Gericht, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten. Verurteilt wurde Lai wegen seiner Rolle bei einem nicht genehmigten Pro-Demokratie-Protestmarsch im Jahr 2019. Neben Lai wurde in diesem Zusammenhang auch Martin Lee zu einer Haftstrafe auf Bewährung von 11 Monaten verurteilt. Der 82-Jährige hatte in den 90er Jahren die Demokratische Partei in Hongkong mitbegründet und wird oft als Vater der Demokratie in Hongkong bezeichnet. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist offenbar bereit, die illegale Abholzung des Amazonas-Regenwalds zu beenden bis 2030. Das erklärte er in einem Brief an US-Präsident Joe Biden. Allerdings brauche es dafür erhebliche finanzielle Mittel und daher die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Die US-Regierung bestätigte gegenüber dem Fernsehsender CNN, den Brief erhalten zu haben. In dem Schreiben bestätige Bolsonaro auch, nächste Woche an einem von den USA organisierten virtuellen Klimagipfel teilzunehmen. Das Wetter: heute Nachmittag und morgen ist es trotz Wolkenfeldern und Quellwolken vielerorts ziemlich sonnig. Vor allem morgen sind lokale Schauer, besonders über den Bergen, möglich. Die Temperatur erreicht im Norden mit Biese rund 9 Grad, im Süden werden rund 14 Grad erreicht.
Die Vorwürfe waren schwerwiegend. Beim Westschweizer Radio und Fernsehen RTS soll es zahlreiche Fälle von sexueller Belästigung gegeben haben und die Unternehmensführung habe nicht reagiert. Unter den Verantwortlichen damals Gilles Marchand, damals RTS-Direktor, heute SRG-Generaldirektor. Die internen Untersuchungen von RTS und SRG zeigen heute auf, der damaligen Führung wurden Verfehlungen nachgewiesen, aber keine schwerwiegenden. Der Verwaltungsrat der SRG hält deshalb an Gilles Marchand fest. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli.
Die Belästigungsvorwürfe lösten viel aus innerhalb der RTS. Auf einen Schlag wurde über früheres Fehlverhalten gesprochen. Bei den Untersuchungen machten 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Meldung bei einem Genfer Anwaltsbüro. Das sind mehr als jeder 10. Mitarbeiter der RTS. Auch das Verhalten der früheren Führung wurde untersucht. Vor allem in einem Fall von Mobbing zeigte sich, dass die RTS nicht genau genug hingeschaut hat. Die damalige Untersuchung behandelte nur einen Zeitraum 2 Jahre zurück. Das sei ein Fehler gewesen, sagte heute SRG-Generaldirektor Gilles Marchand, der damals der RTS vorstand. Er bedauere die unangemessene Entscheidung und entschuldige sich dafür.
Cette décision était inadéquate, puisque l'enquête réalisée n'a pas permis d'identifier les problèmes posés par ce collaborateur et de les corriger. Je le regrette personnellement et je m'en excuse aussi au nom de la direction RTS 2014.
Die externe Untersuchung habe aber gezeigt, dass dieser Fehler nicht schwerwiegend gewesen sei. Deshalb hält der SRG-Verwaltungsrat an Gilles Marchand fest, wie Verwaltungsratspräsident Jean-Michel China sagte.
Der Verwaltungsrat der SRG sieht nach diesen Untersuchungen keinen Grund, an der Integrität von Gilles Marchand zu zweifeln. Er ist davon überzeugt, dass Gilles Marchand alles daran setzen wird, damit sich solche Fälle nicht mehr wiederholen.
Auch Verwaltungsratspräsident Jean-Michel China bedauerte jeden einzelnen Fall und bat um Entschuldigung. Für den Verwaltungsrat der SRG sei klar,
für jegliche Form von Belästigung, sei es nun Mobbing, sexuelle Belästigung oder Machtmissbrauch am Arbeitsplatz, gilt die Nulltoleranz.
Innerhalb der RTS haben die Belästigungsfälle aber Konsequenzen. Der Chefredaktor des Westschweizer Fernsehens tritt ab, ebenfalls der Personalchef. Nichts strafrechtlich Relevantes konnte dem früheren Star-Moderator der RTS, Darius Rochepin, nachgewiesen werden, dem ebenfalls Belästigung vorgeworfen worden war. Die Gewerkschaft SSM hat die Berichte heute zur Kenntnis genommen. Rechtlich gebe es keine schwerwiegenden Fehler. Es gebe aber auch die politische Dimension, sagt Zentralsekretär Jérôme Haillot.
Die politische Betrachtung ist eben diese, dass man eine Veränderung machen will. Das ist eine profunde Veränderung, eine strukturelle Veränderung, eine neue Führungskultur einführen will. Und um diesen Neuanfang zu starten, da sehen wir einfach das problematisch, dass Gilles Marchand weiterhin bleibt.
Die Belästigungsfälle haben eine Grundsatzdebatte innerhalb der SRG ausgelöst. Und auch bei der Tessiner RSI läuft noch eine Untersuchung zu möglichen Belästigungsfällen. Der Verwaltungsrat will nun die internen und externen Beschwerdemöglichkeiten verbessern. Ein Bericht zu diesen künftigen Meldemöglichkeiten liegt bis im Sommer vor. Und alle Kader müssen eine Ausbildung machen, wie man mit Belästigungsfällen umgeht.
Wie viel soll die Regierung bestimmen können in der Pandemie? Das ist nicht nur Thema des Covid-19-Gesetzes bei uns in der Schweiz, sondern aktuell auch in Deutschland. Dort debattiert der Bundestag heftig. Kanzlerin Merkel weht eisiger Wind entgegen aus allen Richtungen. Der Luftfahrt geht die Luft aus. Angestellte und die Unternehmen fordern jetzt mehr Reisefreiheiten. Die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr versucht, Frauen in die Politik zu locken. Eine gute Idee, findet der Politologe.
Es ist vor allem ein Problem des Angebots, also die Wählen, die wären wahrscheinlich schon bereit, auch einer Frau, wenn sie dann genügend qualifiziert ist, die Stimme zu geben. Aber sehr oft können sie gar nicht auswählen.
Und über die Toten soll man nur Gutes sagen, rät das lateinische Sprichwort. Also gut, Großbritanniens verstorbener Prinz Philipp macht jetzt viel für sein Land. Gedanken kurz vor eins im Rendezvous. Das Covid-19-Gesetz. Es regelt Härtefallhilfen für Restaurants oder Reisebüros, Unterstützung für Sport oder zum Beispiel Vorteile nur für Geimpfte. Das heißt, das Gesetz gibt dem Bundesrat mehr Kompetenzen in der Pandemie. Die Gruppierung mit dem Namen «Freunde der Verfassung» hat erfolgreich das Referendum gegen diese Vorlage ergriffen. Ihr Sprecher Michael Bubendorf sagte gestern vor den Medien in Bern:
«Das Covid-19-Gesetz ist brandgefährlich und unnötig. Es steht besseren Alternativen im Weg, die bereitstehen.»
Die Gegnerinnen und Gegner haben ihren Abstimmungskampf also eröffnet. Auch der Bundesrat hat seine Argumente für ein Ja bereits dargelegt. Am 13. Juni stimmen wir ja darüber ab. Ein Ja-Komitee ist aber erst im Entstehen. Und die großen Wirtschaftsverbände, die sind da nicht dabei. Wieso eigentlich? Gaudenz Wacker.
Eine hochemotionale Vorlage sei das Covid-19-Gesetz, sagt Politologe Urs Bieri vom Forschungsinstitut GFS Bern. Denn es ziehe Kritik aus den verschiedensten Lagern auf sich. Zum einen der Unmut über die Corona-Politik des Bundesrats.
Es gibt aber auch Kritik am System an sich, die hier geäußert wird, ob wir noch eine Demokratie sind oder nicht. Und schlussendlich auch die Impfkritik. Und das alles zusammen gibt diese hochexplosive Gemengelage, hochemotionale Gemengelage, die durchaus in den nächsten 3 Monaten noch sichtbar werden kann.
Für beide Seiten geht es um viel. Aus Sicht der Gegnerinnen und Gegner des Covid-19-Gesetzes um Grundwerte wie den Rechtsstaat, die Demokratie oder die Meinungsfreiheit. Aus Sicht der Befürwortenden stehen Milliarden Hilfsgelder für Betriebe auf dem Spiel. Eine Ja-Kampagne haben Parteien oder Verbände aber noch nicht gestartet. sodass Mitte-Präsident Gerhard Pfister, der sich stark für das Gesetz engagiert, jetzt sagt:
«Ich warne davor, dass man diese Abstimmung unterschätzt. Es braucht den vollen Einsatz auch und vor allem derjenigen Verbände, deren Mitglieder wesentlich von diesem Gesetz profitieren. Das sind die Wirtschaftsverbände, die Gewerbeverbände und die Sozialpartner.»
Viele der angesprochenen Akteure sehen das allerdings anders. Beim Schweizerischen Gewerbeverband etwa erklärt Vizedirektor Henri Schneider, er befürworte das Gesetz. Zuständig für eine Kampagne sei aber jemand anders.
«Für uns ist es klar, dass der Bundesrat im Lied dieser Kampagne ist. Der Bundesrat braucht das Covid-19-Gesetz und so muss der Bundesrat dafür besorgt sein, dass ein Ja herauskommt.»
Die Ja-Parole kann auch vom Wirtschaftsdachverband Economy Suisse und vom Arbeitgeberverband erwartet werden. Voll in einen Abstimmungskampf stürzen möchten aber auch sie sich nicht. Der Verband der Fitness- und Gesundheitszentren wiederum, die auf Härtefallgelder zählen, erklärt Stimmfreigabe, denn seine Statuten würden ihn zu politischer Neutralität verpflichten. Politologe Urs Bieri sagt, sich beim Covid-Gesetz zu exponieren, das berge Risiken.
«Man kann sehr viel verlieren als Akteur, der sich hier im Sinne des Bundesrates äußert. Die Stimmung in der Bevölkerung ist eher kritisch und es kann gerade für Wirtschaftsakteure Sinn machen, sich eher verdeckt zu halten, um nicht zu provozieren.»
Aus Sicht der Wirtschaftsverbände selber gibt es allerdings einen einfachen Grund für die Zurückhaltung. Am kommenden Abstimmungssonntag stehen gleich 5 Vorlagen an. Da wollen sich viele auf die Agrarinitiativen und das CO2-Gesetz konzentrieren. Auch aus Politikersicht, sagt Mitte-Präsident Gerhard Pfister:
«Wir kämpfen mit vollem Einsatz, aber ich gebe schon zu, mehr als so viele bedeutende Abstimmungen liegt für eine Partei, die doch auch Milizprinzipien hat, liegt dann fast nicht mehr drin.»
Auch der Präsident von GastroSuisse, Casimir Platzer, stellt fest:
«Das Covid-19-Gesetz geht ein bisschen unter. Wir werden uns sicher engagieren und sicherlich eine kleine Kampagne machen.»
Eine Ja-Kampagne ist nun also zumindest doch im Entstehen, bei Gastronomie- und Tourismusverbänden. Wobei diese nichts gegen etwas mehr Unterstützung von den grossen Verbänden hätten, wie die Direktorin des Schweizer Tourismusverbandes sagt, Barbara Gysi.
«Wir würden uns natürlich freuen, wenn angesichts der Wichtigkeit für uns hier nochmals über die Bücher gegangen würde, wenn hier noch ein bisschen mehr Energie in das Thema gesteckt würde.»
Zumindest eine interne Kampagne kündigt nun auch der Schweizerische Gewerkschaftsbund an. Verglichen mit den Gegnerinnen starten die Befürworter also spät in den Abstimmungskampf.
Gaudenz Wacker. Über die Gegnerinnen und Gegner des Covid-19-Gesetzes haben wir heute vor einer Woche hier im Rendezvous berichtet. Und während wir uns in der Schweiz bis zur Abstimmung mit dem Covid-Gesetz beschäftigen, diskutiert in Deutschland heute der Bundestag über die Bewältigung der Pandemie. Und wie unser Korrespondent Peter Vögerli beim Zuhören feststellen konnte, liegen die Nerven bei den Politikerinnen und Politikern blank, obwohl die Fallzahlen zurzeit etwa gleich sind wie in der Schweiz. Konkret debattierten die Parlamentarier in Berlin diesen Vormittag über eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes und damit über Maßnahmen, die das ganze Land betreffen würden, bis hin zu Ausgangssperren.
«Die bundeseinheitlich geltende Notbremse ist nach meiner Überzeugung dringend. Sie ist überfällig.»
Sogar Bundeskanzlerin Merkel war heute hörbar genervt. Sie sprach energisch und so ein bisschen wie zu uneinsichtigen Kindern.
«Denn ich muss es auch heute leider wieder sagen, die Lage ist ernst, und zwar sehr ernst. Und wir alle müssen sie auch ernst nehmen. Die dritte Welle der Pandemie hat unser Land fest im Griff.»
Deshalb sollen im Infektionsschutzgesetz bei einer Inzidenz über 100 verbindliche Vorschriften festgelegt und damit die Bundesländer entmachtet werden. Dazu gehört eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens, private Treffen nur mit einer haushaltsfremden Person. Bei einer Inzidenz von 200 sollen Schulen geschlossen werden, nur die Grundversorgung bleibt offen. Dietmar Bartsch, Co-Fraktionschef der Linken, konterte:
«Wir haben seit November einen permanenten Halb-Lockdown und sind immer nach der Welle. Es ist uns nicht gelungen, hier wirklich eine Veränderung vorzunehmen.»
Zum umstrittenen Thema Ausgangssperre bemerkte er:
«Stellen Sie sich mal vor, Sie haben Homeoffice gehabt, Sie haben Homeschooling gemacht und dann abends um 21 Uhr wollen Sie vielleicht als alleinerziehende Mutter noch einmal für eine halbe Stunde raus. Und das dürfen Sie nicht.»
Und dann kam er in Fahrt:
«Der Bund
war während der gesamten Pandemie nicht in der Lage, für Schulen Luftfilter und für Lehrer rechtzeitig Impfstoffe zu beschaffen. Und nun soll das Kanzleramt autorisiert werden, in Passau oder in Rostock die Schulen zu schließen. Das ist niemandem zu vermitteln, meine Damen und Herren.
Die Co-Fraktionschefin der AfD, Alice Weidel, sagte:
Sie misstrauen den Bürgern. Deswegen wollen sie sie tagsüber gängeln und nachts einsperren.
FDP-Fraktionschef Lindner kritisierte, die detaillierten Maßnahmen im Gesetz seien weder geeignet noch verhältnismäßig und verlangte Änderungen. Ansonsten werde die FDP an das Bundesverfassungsgericht gelangen. Auch die Grünen äußerten Kritik, für sie gingen die Maßnahmen aber teilweise zu wenig weit. Klaus Ernst von der Linkspartei flippte geradezu aus, weil es für die Unternehmen keine Testpflicht gebe.
Wenn man hier zum Einkaufen geht, da brauche ich einen Test, dass ich in ein Kaufhaus gehen kann. Sonst komme ich gar nicht mehr rein. Aber Industrie, wo sich täglich 40 Millionen abhängig Beschäftigte tummeln und andere anstecken können. Da drücken sie die Augen zu und sagen, die sollen doch machen, was sie wollen. Unmöglich!
Bundeskanzlerin Merkel drückte aufs Tempo, unterstützt vom Koalitionspartner SPD.
Machen wir uns nichts vor. Jeder Tag zählt. Jeder Tag früher, an dem die Notbremse bundesweit angewandt ist, ist ein gewonnener Tag.
Dafür wurde sie verspottet, weil die Bundesregierung 3 Wochen für diesen Gesetzesentwurf gebraucht hatte. Nächste Woche soll das Gesetz im beschleunigten Verfahren und deswegen mit einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet werden. Diese Zweidrittelhürde kann die Regierung aber nur mit Zugeständnissen an die Opposition überspringen. Die Gefahr, nach dem gescheiterten Oster-Shutdown nochmals auf die Nase zu fallen, ist für Angela Merkel noch nicht gebannt.
Peter Vögerli mit der aktuellen Debatte aus dem Deutschen Bundestag. Wie lange ist Ihr letzter Ferienflug her? Wahrscheinlich einen Moment. Da sind Sie nämlich nicht allein. Im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten hat es an den Schweizer Flughäfen 3/4 weniger Passagiere. Die Zahl der Buchungen in Reisebüros ging um 80% zurück. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Luftfahrt- und Tourismusbranche sind entweder schon entlassen oder in Kurzarbeit. Jetzt reicht's, findet eine breite Allianz aus Wirtschaft und Sozialpartnern. In einem gemeinsamen Aufruf fordert sie den Bund auf, wieder mehr Reisefreiheit zu gewähren. Maren Peters.
Leerer Check-in, parkende Flugzeuge. Das ist seit mehr als einem Jahr Realität. Die Luftfahrtbranche sei von der Pandemie speziell betroffen, sagt Thomas Hurter, Nationalrat und Präsident von Aeroswiss, dem Dachverband der schweizerischen Luft- und Raumfahrt. Aber
es geht eigentlich um viel mehr als um die Luftfahrt. Es geht um die Anbindung der Schweiz, es geht um touristische Aspekte, es geht aber auch um Arbeitsplätze und es geht um die Reisefreiheit in Zukunft.
Die Reisefreiheit, das ist es, was sich die Branche trotz Corona so schnell wie möglich zurückwünscht. Um diese Reisefreiheit möglichst bald zurückzuhaben, brauche es bis im Sommer, wenn die Hauptsaison beginnt, Planungssicherheit, fordert Rudolf Minsch, Chefökonom des Wirtschaftsdachverbands Economie Suisse, stellvertretend für ein breites Bündnis aus Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften.
Der Bundesrat ist hier gefordert, jetzt klare Regelungen zu definieren, wo die Luftbranche agieren kann und nicht immer nur reagieren von Mittwoch auf Montag.
Das sei eine Hüst- und Hott-Politik, kritisiert Minsch. Druck kommt aber nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch von den Arbeitnehmern. Man dürfe nicht vergessen, dass die Mehrheit der Angestellten in der Luftfahrtbranche sehr wenig Geld verdiene, sagt Sandrine Nikolic-Fuß von der Kabinenpersonalgewerkschaft CAPAS.
Le personnel de l'aviation est à grande majorité un segment de très bas salaire. Et ces gens veulent travailler. Ils ont besoin de travailler.
Diese Leute wollen arbeiten, betont sie. 2/3 der Angestellten aus der Branche seien derzeit in Kurzarbeit, ergänzt Daniel Lampard vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Viele von ihnen hätten schon in normalen Zeiten Mühe, finanziell über die Runden zu kommen. Um möglichst bald zur Reisefreiheit zurückzukommen, haben Wirtschafts- und Gewerkschaftsvertreter in seltener Einigkeit einen 3-Punkte-Katalog formuliert. Punkt 1, sagt Aeroswiss-Präsident Hurter.
Man soll zwischen Ländern mit dem ähnlich hohen Ansteckungsrisiko reisen können.
Reisen können solle auch, wer geimpft, getestet oder bereits genesen sei. Um das nachzuweisen, brauche man
einen digitalen Nachweis, der auch kontrolliert werden kann, ob jemand diese Impfung zum Beispiel auch hat.
Dieser müsse international standardisiert sein, fordert Hurter. Die Forderungen richten sich an den Bundesrat. Wirtschaftsminister Guy Parmeler hat inzwischen einen regen Dialog in Aussicht gestellt, aber auch betont, dass der Weg zum Ziel noch lang sein könnte.
Maren Peters. Die erfolgreichsten Unternehmen sind die, die etwa gleich viel Männer wie Frauen in ihren Führungscrews haben. Was in der Privatwirtschaft gilt, will auch der Kanton Zürich erreichen. Mit einem maßgeschneiderten Programm will er erreichen, dass bei den Wahlen in den Zürcher Gemeinden kommendes Jahr mehr Frauen für ein politisches Amt kandidieren. Christoph Brunner.
Zürich-Löwinnen heißt das Programm, das die Zürcher Justizdirektion, angelehnt ans Zürcher Wappentier, zusammen mit der Zürcher Frauenzentrale und der Organisation Allianz F lanciert hat. Die Löwinnen müssen laut brüllen, um gehört zu werden, sagte die frühere BDP-Nationalrätin Rosemarie Quadranti, die Präsidentin der Zürcher Frauenzentrale, bei der heutigen Präsentation der Kampagne vor dem Löwinnengehege im Zoo Zürich. Das Ziel der Kampagne sei klar.
Nach den Gemeindewahlen 2022 gibt es keinen Gemeinderat im Kanton Zürich mehr, der nur aus Männern besteht. Und der Frauenanteil in der Gemeindeexekutive hat sich deutlich erhöht.
Denn aktuell ist nicht einmal ein Viertel der Exekutivsitze in den Zürcher Gemeinden von Frauen besetzt. Um dies zu ändern, sollen in den nächsten Monaten verschiedene Netzwerkanlässe und Online-Stammtische stattfinden, wie Justizdirektorin Jacqueline Fier sagt.
An diesem digitalen Stammtisch sollen ganz konkrete Erfahrungen austauscht werden zwischen erfahrenen Frauen aus den grösseren politischen Behörden und Frauen, die sich neu für Politik interessieren.
Die erfahrenen Politikerinnen sollen die interessierten Frauen inspirieren und beim Weg zur Kandidatur begleiten. Ähnliche Mentoring-Programme hat es auch schon bei früheren Wahlen gegeben. Dieses ständige Engagement für mehr Frauen sei wichtig, sagt Politologe Andreas Ladner, der seit 30 Jahren regelmäßig den Frauenanteil in den Schweizer Gemeindeexekutiven erhebt. Noch 1988 betrug der Frauenanteil schweizweit 7%. Mittlerweile liegt er bei knapp 25 wie in Zürich. Der immer noch tiefe Frauenanteil hat gemäß Andreas Ladner mit dem Mangel an Kandidatinnen zu tun.
Man hat nicht ein riesiges Reservoir von Frauen, das da gerne in die Politik drängen möchte, sondern man muss um diese Frauen fast kämpfen, man muss sie aktiv rekrutieren. Es ist kein großer Drang vorhanden.
Den höchsten Frauenanteil in ihren Gemeindeexekutiven haben die Kantone Basel-Stadt, Appenzell-Ausroden und Luzern. Gemäß Andreas Ladner liegt das auch an der attraktiven Ausgestaltung der Exekutivämter. In vielen Luzerner Gemeinden zum Beispiel seien diese nicht einfach Nebenämter mit vielen Sitzungen am Abend, sondern richtige Teilzeitstellen.
Weil es eben eine Anstellung ist, haben sie auch Anrechte auf Sozialversicherungen, Beitragsjahre, die ihnen sonst fehlen würden, die sie sonst irgendwie begleichen müssten. Und das scheint für die Frauen sehr attraktiv zu sein.
Es braucht also ein Engagement auf vielen Ebenen, um mehr Frauen für die Politik zu begeistern. Dass das gelingen kann, zeigt die Berner Gemeinde Spiez. Dort sind seit dem 1. Januar 6 von 7 Gemeinderatssitzen von Frauen besetzt. Das ist der höchste Frauenanteil in der Schweiz.
Großbritannien trauert um den Ehemann der Queen. Morgen wird Prinz Philip, der 99 Jahre alt wurde, auf Schloss Windsor beigesetzt. Seit Prinz Philips Tod vor einer Woche, so beobachtet unser Korrespondent Patrick Wülser, ist Unerwartetes geschehen. Das Vereinigte Königreich ist wieder vereint, bis nach Nordirland, aus Respekt vor dem verblichenen Adligen.
Wenn der britische Premierminister sich die Haare schneiden lässt und Trauergarderobe trägt, zu Land und zu Wasser Salutschüsse abgefeuert werden und die Fahnen auf Halbmast wehen, dann herrscht im Vereinigten Königreich Staatstrauer. Seit einer Woche trauert die königliche Familie und mit ihr das ganze Königreich. Ein langes, außergewöhnliches Leben ging zu Ende. Die Königin hat nach über 70 gemeinsamen Jahren ihre Stütze verloren und die Britinnen und Briten einen Mann, der die Kunst des Dienens beherrschte. Prinz Philipp hat in der Marine gedient, aber ebenso seine Frau und dem Königreich. Dem Protokoll gehorchen, im Hintergrund stehen und sich dabei nicht allzu wichtig nehmen, dies sind Eigenschaften, die im exhibitionistischen Zeitalter der sozialen Medien nicht als besonders modern gelten. Doch der alte Seemann hielt stur Kurs und sorgte in instabilen Zeiten für Stabilität. In einer Zeit, in der sich mancher gelegentlich fragt, was das Vereinigte Königreich eigentlich noch zusammenhält, schien der Tod des greisen Prinzen das Königreich vorübergehend zusammenrücken zu lassen. Von Schottland über Wales bis nach London war man in der Trauer geeint. Besonders bemerkenswert zeigten sich die Folgen indes in Nordirland. Dort war auf Plakaten zu lesen, aus Respekt für den Verstorbenen seine Proteste zu unterlassen. Und tatsächlich, die zornige Jugend hielt inne, die Ausschreitungen, die Belfast und andere Städte in den letzten Wochen in Atem hielten, ebten ab. Das Parlament brach seine Osterferien ab. Im House of Commons, das in den vergangenen Jahren immer häufiger zum Forum für Wut und Ressentiments wurde, herrschte plötzlich Stille. Nach einer Schweigeminute tauschten die Parlamentarier über 7 Stunden und alle Parteigrenzen hinweg warme Erinnerungen an den Prinzen aus. Der frühere Premierminister John Major meinte gar, der verblichene Prinzgemahl könnte post mortem allenfalls noch familientherapeutische Heilkräfte erzeugen. Die geteilte Trauer über den Tod des Großvaters sei in seinen Augen die ideale Gelegenheit für eine Aussöhnung zwischen Prinz Harry und seinem Bruder William. Nicht nur die royale Familie war in jüngster Zeit wacker zerrüttet, sondern ebenso das Königreich. Der Brexit hat tiefe Gräben und Wunden hinterlassen. Diese zu schließen und zu heilen, ist bis heute weder der Regierung noch dem Königshaus recht gelungen. Doch der Tod kommt den Liebenden zu Hilfe, lautet eine alte Weisheit der Pathologen. Der Tod des Prinzgemahls wird die Gräben und Wunden im Königreich zwar nicht heilen, aber er verschaffte offensichtlich ein bisschen Linderung.
Eins nach eins. Seit 48 Stunden steht die Frage im Raum, was wird aus Afghanistans Bevölkerung, wenn die US- und die NATO-Truppen abziehen? Wir fragen den Afghanistan-Experten Thomas Rützig im Tagesgespräch, im Rendezvous im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Corsin Kavietzl.
Bundespräsident Guy Parmelin reist am 23. April alleine nach Brüssel, um mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über das Rahmenabkommen zu diskutieren. Das bestätigte Bundesratssprecher André Simonazzi auf Twitter. Ziel des Treffens sei es, die Gespräche auf politischer Ebene wieder aufzunehmen. Nach den Belästigungsvorwürfen beim Westschweizer Radio und Fernsehen RTS verlassen der Fernsehchefredaktor und der Leiter der Personalabteilung RTS. Sie hätten konsequent weggeschaut, heißt es in einem Untersuchungsbericht. Der frühere RTS-Direktor und heutige SAG-Generaldirektor Gilles Marchand wird im Bericht entlastet. Im Corona-Jahr 2020 ist der Stromverbrauch in der Schweiz gesunken um 2,6% verglichen mit dem Jahr 2019. Besonders gering war der Stromverbrauch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr, wie die Zahlen des Bundesamtes für Energie zeigen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.